Am 27. November werden wir eine Taufe haben. Und ich finde das immer, ja, mega schön. Und ich freue mich immer wieder, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und es ist egal, ob diese Menschen nun junge Menschen sind, also Menschen, die ich auch jetzt betreue als Jugendliche oder so. Oder halt auch ältere Menschen, die vielleicht gar nicht unter meinen Fittichen sind, sondern die ganz anders begleitet werden oder auch einen ganz anderen Weg mit Gott hatten. Es ist auch egal, aus welcher Kultur sie stammen oder aus welchen Ländern sie kommen. Es ist einfach immer wieder beeindruckend, wie diese Personen Jesus begegnen, auf einfache Art oder vielleicht auch auf spektakuläre. Gott begegnet uns Menschen. Und das ist natürlich auch ein Anliegen Gottes. Es ist nicht einfach so, dass Gott uns Menschen verwerfen möchte, sondern es ist ein Anliegen, uns zu begegnen und zu sich zu holen. Einer dieser Texte, wie ich finde, steht im Matthäusevangelium 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In diesem Text wird, so finde ich, deutlich, dass Jesus uns Menschen helfen möchte. Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern er möchte uns helfen und kommt zu uns. Jesus spricht in die damalige Situation hinein, als er das sagte. Er spricht nämlich zu Menschen, die sich verzweifelt darum bemühten, Gott zu finden und gut vor seinen Augen zu sein. Es waren Menschen, die müde und verzweifelt waren, weil sie feststellen mussten, dass das letztendlich unmöglich war, gut vor Gott zu sein. Es gab nämlich so viele Gesetze, die man befolgen musste. Und dazu gab es noch abgeleitete Regeln von den Schriftgelehrten und Pharisäern und dazu noch Unterregeln und Unterunterregeln. Also man hatte da doch einen ganzen Katalog voll mit irgendwelchen Regeln und Gesetzen. Und Religion war in den Augen der Juden gleichbedeutend halt mit einer endlosen Reihe von Satzungen und Bestimmungen, diesen Katalog. Die Menschen lebten in einem Wald von Vorschriften und Bestimmungen, die all ihr Tun bestimmten. Ständig hörten sie eine Stimme, die fortlaufend sagte, du sollst nicht. Das ist nicht okay. Und bei den Rabbinen gibt es eine Art Gleichnis, welches aufzeigt, wie beschwerlich und unmöglich die Forderung des Gesetzes eigentlich ist. Ich lese einmal vor, was die Rabbinen erzählen. In meiner Nähe wohnte eine arme Witwe mit zwei Töchtern, der ein Feld besaß. Als es zu Pflügen begann, sagte Mose, und damit ist das Gesetz Mose gemeint, du sollst Ochs und Esel beim Pflügen nicht zusammenspannen. Als sie zu säen begann, sagte er, du sollst keine Mischsaat auf das Feld säen. Als sie zu ernten begann und das Getreide in Mieten aufstellte, sagte er, wenn du eine Gabe vergessen hast, sollst du keine Nachlese halten und die Ecken stehen lassen. Als sie zu dreschen begann, sagte er, gib mir das Hebeopfer und den ersten und zweiten Zehnten. Sie tat, wie es Brauch war und gab ihm alles. Und was tat die arme Frau dann? Sie verkaufte das Feld und kaufte zwei Schafe, um sich von ihrer Wolle zu kleiden und mit ihren Lämmern Gewinn zu erzielen. Als die Lämmer zur Welt kamen, kam Aaron, also damit ist dann die Priesterschaft gemeint, und sagte, gib mir die Erstgeburt. Sie fügte sich diesen Beschluss und gab sie hin. Als es Zeit war, die Schafe zu scheren, kam Aaron und sagte, gib mir die Erstlinge von deiner Schuhe. Da sagte sie bei sich, gegen diesen Mann kann ich mich nicht wehren. Ich werde die Schafe also schlachten und aufessen. Da kam Aaron und sagte, gib mir die Vorderkeule und beide Kinnbacken und den Magen. Da sagte sie, selbst nachdem ich sie geschlachtet habe, bin ich nicht sicher vor dir. Wohlan, dann sollen sie dem Untergang geweiht sein. Daraufhin sagte Aaron, in diesem Fall gehören sie mir ganz. Er nahm die Schafe, ging fort und ließ die arme Frau weinend mit ihren beiden Töchtern zurück. Dieses Gleichnis zeigt, dass das Gesetz tatsächlich für die Menschen damals eine richtige Last war. Den Menschen wurde bei allem, was sie taten und unternahmen, etwas aufgedrückt. Also es gab für alles irgendwie eine Regelung. Nun ist unsere Lebenswelt natürlich eine andere. Wir stehen jetzt nicht mehr unter diesen Regeln wie damals. Diese strengen Regelungen, und die den Lebensalltag bestimmt haben, die haben wir ja gar nicht so. Außer eine Ausnahme, wenn wir vielleicht einer anderen Religion natürlich anhängen, dann gibt es da schon irgendwelche Regelungen im Hinduismus, Buddhismus oder auch im Islam. Aber hier in unserer westlich-christlichen Welt spüren wir vielleicht anderen Druck. Es ist nicht unbedingt der Druck von irgendwelchen Konventionen und Regeln, die man unbedingt, weil man Gott gefallen möchte, halten muss. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns belasten. Wir sind vielen Situationen ausgeliefert, Umständen, viele Themen, die uns beschäftigen und auch Menschen. Und das weckt Emotionen in uns, weil wir sind ja nicht emotionslos. Und diese können positiv, aber auch negativ sein, die Gefühle, die da hervorgerufen werden. Dass uns die positiven Gefühle nicht stören, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber es gibt ja noch diese negativen. Sie sind beklemmend, bedrückend. Je nachdem, wie die Situation aussieht oder wie man Menschen begegnet, ist die Schwere dieses Drucks auch unterschiedlich ausgeprägt. Also man kann sie vielleicht von einer Skala von 1 bis 10 bewerten, und je nachdem, wie schwer die Situation ist, ist es eine 1 oder vielleicht eine 10 und dazwischen. Aber egal wie stark dies nun ausgeprägt ist, wir merken, dass es uns irgendwie nicht gut tut. Es gibt Menschen, die erkranken sogar daran. Die sind psychisch krank oder auch physisch. In der Arbeitswelt haben viele Menschen heute sehr viel Stress, arbeiten vielleicht 10 Stunden am Tag und haben noch, und eigentlich würde der Chef noch lieber haben wollen, dass man noch länger bleibt, weil die Arbeit ja noch nicht getan ist. Und es ist kein Einzelfall, dass Menschen mit diesem Druck nicht mehr klarkommen, stehen vorm Burnout. Bei anderen bauen sich hohe Mauern der Angst auf. Sie scheinen unüberwindbar, diese Mauern, weil man vielleicht ein schlechtes Zeugnis bekommt und die nächste Klassenstufe so nicht erreicht werden kann. Es ist erstmal ein Druck, mit dem man umgehen muss. Oder vielleicht ist auch der Arbeitsplatz unsicher und man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Es sind halt Fragen der Unsicherheit und Angst, die einen in diesen Augenblicken quälen. Menschen ermüden an die immer wiederkehrenden Themen. Also es gibt irgendwie immer mal wieder Themen in der Arbeitswelt, im Privatleben oder auch hier in der Gemeinde. Man hat vielleicht gedacht, man hat dieses Thema gerade mal abgeschlossen und da kommt schon wieder einer und der beginnt von Neuem. Man fühlt sich wie eine Kuh, weil man immer wieder kaut, das Gleiche und das Gleiche. Und das nervt und das ermüdet. Man wird schlapp. Man hat vielleicht auch die Lust verloren. Und Jesus spricht nun in diesem Bibelwort. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Alles, was dir Mühe macht, alles, was dich müde macht, alles, was dich belastet und dir Druck auflegt, das, was will Jesus damit eigentlich machen? Ist es weg? Hier steht nicht, dass er es wegnimmt. Hier steht, dass er uns erquicken will. Er möchte uns erfrischen. Er will uns wieder neue Frische geben. Hier steht aber nicht, dass der Druck an sich oder diese Themen, die Menschen einfach plötzlich verschwinden. Sie bleiben trotzdem da. Er will uns lieber Kraft dafür geben, Frische geben. Und wie macht das Jesus? Wie kann ein Mensch von Jesus neu erfrischt und gestärkt werden? Und um das bildlich zu machen und damit das verständlich wird, nehme ich mal eine biblische Geschichte. Und zwar im Lukas-Evangelium 19, 1 bis 10. Da steht nämlich die Geschichte vom Zachäus. Und er ging nach Jericho hinein, also er ist Jesus, und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von der Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu Zachäus: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freude. Als sie das sahen, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Diese Geschichte erzählt anhand von Zachäus, wie Jesus jemanden erfrischt, wie Jesus einen neu belebt. Diese Begegnung mit Jesus. Zachäus war ein Zöllner und dieser Beruf, beziehungsweise diese Menschen, die diesen Beruf ausübten, waren ja verachtet eigentlich in der Gesellschaft, weil sie erstens dem Römischen Reich damit dienten und damit sollte man sich eigentlich nicht einlassen, weil das Heiden sind, und zweitens, weil die Zöllner auch noch die eigenen Landsleute betrogen haben, indem sie zu viel Zoll einnahmen beziehungsweise Zoll kassierten. Also waren sie auch letztendlich selbst schuld an dieser misslichen Lage, dass sie keiner mochte, vor allem wenn man sie betrügt. Und Konsequenz ist halt diese Ausgeschlossenheit. Man ist ein Ausgestoßener. Und was löst das in einem Menschen aus, wenn man ausgestoßen ist? Was ist, wenn man plötzlich außerhalb der Gesellschaft lebt? Ich denke mal, vielleicht hat er Wut auf die anderen Menschen. Vielleicht war er auch einfach nur traurig. Ich kann mir auch vorstellen, dass immer wieder Angst in ihm hervorkommt, weil er vielleicht auch immer wieder befürchten musste, dass er von irgendjemandem getötet wird, weil er ja eigentlich ein Verräter ist. Aber insgesamt muss er ja mit dieser Situation unglücklich sein. Egal, ob er nun traurig, wütend oder ängstlich war, er war unglücklich. Was hat ihn also bewegt, Jesus aufzusuchen? Wahrscheinlich eine Sehnsucht in ihm. Ein tiefer Wunsch, wieder glücklich zu sein. Er wollte Jesus sehen. Diese ganze Angst und die Sorgen vielleicht irgendwie verlieren, loswerden. Vielleicht war Jesus ja einer, der hätte ihm helfen können. Vielleicht wusste er es aber auch selber nicht. Vielleicht hat ihn auch einfach seine Sehnsucht dahingezogen, ohne dass er sie benennen konnte. Aber er ist dahin gegangen. Er wollte auf jeden Fall Jesus sehen. Und so wie die Geschichte sich abspielt, kann man ganz gut erkennen, wie sein Sozialstatus war. Er war ausgegrenzt. Er kam gar nicht wirklich zu Jesus. Er musste erstmal auf den Baum klettern, damit er überhaupt Jesus sichten konnte. Die Menge hat ihm sozusagen mit den Rücken den Weg versperrt. Er war ein Ausgestoßener, ein Outsider. Und dann kam die Begegnung mit Jesus. Und da passiert eine Art von Wunder. Der vorher außen war, ist nun plötzlich mittendrin. Der Zöllner, der vorher keine Gemeinschaft haben konnte mit normalen Menschen, hat plötzlich Gemeinschaft. Jesus hat ihn aus dieser Verbannung herausgeholt, hinein in die Gemeinschaft. Und das hat in Zachäus tiefe Freude und Liebe wieder hervorgerufen. Das Unglücklichsein hat sich in Glücklichsein verwandelt. Und Jesus erklärt ihm und den anderen Menschen, warum er das tut. Er will selig machen. Jesus will Menschen wieder zu Gott führen. Und damit alle Menschen daran teilhaben können, damit alle Menschen zu Gott kommen können, ist Jesus gestorben. Es ist egal, welcher Mensch, egal, welches Zeitalter, welcher Kultur man entspricht. Auch heute noch will Jesus Menschen in die Verbindung mit Gott bringen. Und das tut er, indem er uns erquickt. Wir bekommen Kraft und neue Energie. Wir erhalten ein neues Leben. Der Blick führt weg von unseren Problemen und unseren Ängsten auf Gott. Man bekommt eine neue Perspektive von Jesus gestiftet. Das heißt nicht, dass unsere Probleme weg sind und weggezaubert sind. Aber wenn man im Kopf und im Herzen verstanden hat, dass Gott mich angenommen hat, weil Jesus mich zu ihm geführt hat, dann geht man mit diesen Situationen, mit diesen Problemsituationen, mit anderen Menschen, die einen auch quälen und nerven, mit den ganzen Themen, die sich wiederholen, geht man anders um. Und das ist die Kraft und Wohltat des Evangeliums, was Jesus an uns richtet. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das ist eine tolle Botschaft, dass Jesus dir und mir wieder Leidenschaft geben möchte. Er möchte mir wieder Lebenskraft geben. Und doch ist Jesu Botschaft an dieser Stelle noch gar nicht zu Ende. Es geht nämlich weiter. In den Versen 29 und 30 steht: Nehmt auf mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn Jesus uns zu Gott bringt, dann ist das so, wie wenn uns Gott empfängt in einem riesigen Saal mit einem köstlichen Buffet. Und dann sagt er, kommt, es ist alles bereit, nehmt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das kennen wir, diesen Spruch, auch aus dem Abendmahl. Jesus lädt ein zum köstlichen Buffet, um in Verbindung mit Gott zu kommen. Aber was passiert danach? Was passiert, wenn wir so richtig erquickt sind, wenn wir wieder frisch gemacht worden sind, wenn wir Kraft empfangen haben, wenn wir den Druck ablegen konnten? Stehen wir dann auf, wischen uns mit der Serviette den Mund ab und gehen nach Hause und sagen, das war's, das war lecker und toll, danke Jesus. Was würde Jesus denn sagen, wenn wir kurz vor der Tür stehen und versuchen, wieder nach Hause zu gehen? Ich denke, er würde sagen, oh nein, mein Lieber, das war's noch nicht. Ich habe noch mehr für dich. Jetzt kommt nämlich noch etwas Schönes. Jetzt kommt nämlich Teil B. Denn wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann öffnet er so eine große Schiebetür und man sieht Schulbänke. Ja, Schulbänke. Denn Jesus sagt, nun lernt auch von mir. Nehmt nicht nur dieses Buffet an, sondern ihr sollt auch lernen. Der Tag unserer Bekehrung war nämlich auch nicht der Tag, war nämlich auch so eine Art Einschulung für uns. Und wir bleiben auch unser Leben lang Schüler Jesu. Das hat eigentlich kein Ende. Wir bleiben in einem ewigen, lebenslangen Lernprozess. Und das ganze Matthäus-Evangelium gipfelt in seinen letzten Versen in Matthäus 28 mit den Worten Jesu: Geht hinaus in alle Welt, führt Menschen zum Glauben und tauft sie. Das ist jetzt erstmal Teil A. Und dann fügt er an, und lehrt die Getauften. Wir sollen ihnen auch was beibringen. Der Lernstoff wird genau umrissen. Lehrt sie alles, Also, da gibt es keine Einschränkung. Irgendwie lehrt ihn das, was ich in der 1. bis 4. Klasse gelehrt habe, sondern lehrt sie alles. Es geht um die umfassende Neuorientierung, wenn man Jesus begegnet ist, beziehungsweise wenn man mit Gott in Verbindung steht. Und Jesus hinterließ seinen Jüngern damals ein rundes Lebenskonzept für, sagen wir mal, alternatives Menschsein auf dieser Erde. Wenn heutzutage ein Mensch Christ wird, gibt man ihm gewöhnlich 3 Ratschläge mit. Lies möglichst jeden Tag in der Bibel. Halte mit Gott Verbindung, indem du betest. Und suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Zum Beispiel geh in den Gottesdienst. Und diese 3 Ratschläge sind gut. Will ich gar nicht irgendwie runterziehen. Aber rechnen wir mal zusammen. Wie viel Zeit benötigt man pro Woche, um diese 3 Sachen durchzuführen? Ich würde, wenn man intensiv daran arbeitet, kommt man vielleicht auf 4 Stunden. Der eine oder andere vielleicht mehr und der andere ein bisschen weniger. Aber gehen wir mal so von 4 Stunden aus, dass jemand sich mit seinem Glauben und in der Verbindung mit Gott beschäftigt. Aber unser Tag hat 24 Stunden. Gut, man schläft auch ein bisschen, aber das legen wir kurz mal beiseite. Der Tag hat 24 Stunden, die Woche 7 Tage. Also haben wir schon 168 Stunden die Woche. Da bleibt also zwischen diesen religiösen Übungen, die man ausübt, eine Riesenspanne, eine Differenz. Was geschieht denn in diesen Zwischenräumen? Soll in diesen Zwischenräumen etwa das bisherige gottlose Leben geführt werden? Soll man da keine Verbindung mit Gott haben? Natürlich nicht. Was heißt es also, wenn Jesus uns etwas beibringen möchte, wenn er uns lehren möchte? Und Adolf Pohl, ein baptistischer Pastor, der auch im Seminar unterrichtet hatte einst, der hat einmal nur für das Matthäusevangelium eine Liste erarbeitet von Themen, die Jesus gelehrt hat. So, ich lese mal im Schnelldurchgang durch. Umgang mit Eltern, mit Kindern, mit Freunden, mit Gästen, mit Kranken, mit Besessenen, mit Soldaten, mit Zollbeamten, mit Kaufleuten, mit Gewerkschaften, mit Theologen und mit Feinden, mit den anderen Geschlecht, mit Sexualität, mit Scheidung, mit Geld, mit Kleidung, mit Arbeit, Essen, Trinken, Steuerzahlen, mit Feiertagen und mit Partys. Für den Umgang mit der eigenen Schuld, mit fremder Schuld, mit Rechtsstreitigkeiten, mit Misserfolg, mit Gefahren, mit Verfolgung, mit Verhaftung und Verhören, auch mit satanischen Versuchungen, mit Beten, für den Umgang mit Gott und dem Heiligen Geist, Umgang mit dem Alten Testament, mit dem Missionsauftrag, mit dem Zeichen der Zeit, mit dem Plan Gottes für die Welt und das jüngste Gericht. Das ist schon eine ordentliche Liste, oder? Also das sind nur Kostproben des Matthäusevangeliums und die Bibel ist ein bisschen dicker. Und nun könnte man davon erschlagen sein, weil das sehr viel klingt. Und man könnte wieder in diese Gesetzlichkeit zurückfallen, den die Juden auch ausgesetzt waren damals mit Moses Gesetz. Aber das will Jesus gar nicht. Wir können zwar diese Liste anschauen, aber diese Liste will uns eigentlich nur unterstützen und helfen, wie wir in unserem Alltag mit unserem alltäglichen Leben und diesen Situationen, die uns begegnen, wie wir mit ihnen umgehen können und sollen. Gott möchte uns helfen, dass wir entsprechend handeln können, so dass wir auch ein glückliches Leben führen können und nicht, dass wir in Angst leben müssen, nicht, dass wir viele Sorgen mit uns schleppen, nicht, dass wir enttäuscht und genervt von anderen Menschen sind. Man könnte diese Liste auch ganz anders, also auch mal bildlich verdeutlichen. Und zwar, wenn man Gott liebt und auch denkt und glaubt, dass er Gutes in meinem Leben hervorrufen möchte, dann ist das bildlich gesprochen wie oder negativ bildlich gesprochen, wie wenn jemand zu mir sagen würde, was trägst du für eine Last mit dir? Und ich trage dabei meine Tochter auf dem Arm. Das ist keine Last, weil ich sie liebe. Und wenn ich Gott liebe, dann ist das auch keine Last, was ich befolgen muss, sondern ich möchte gerne ein glückliches Leben führen mit Gott. Also wenn wir jetzt nun von Jesus lernen, kommen wir aus dieser inneren Unruhe heraus, weil wir uns auf Gott richten. Und Zachäus hat von Jesus gelernt. Als Jesus bei ihm war, haben sie sich sicherlich nicht nur angeschwiegen beim Essen, sondern Jesus hat auch wieder erzählt, was er eigentlich möchte. Und daraufhin hat Zachäus den Entschluss gefasst, seinen halben Besitz den Armen zu geben und all sein unrecht erwirtschaftetes Geld vierfach zurückzubezahlen. Also ist er gut und erfrischt. Und wir werden auch ein glückliches Leben haben und erfrischt werden, wenn wir von Jesus lernen. Aber warum ist das Lernen bei Jesus so befriedigend und kräftespendend? Weil er ein einzigartiger Lehrer ist. Er macht es nämlich anders als andere. Schon damals haben die Leute bemerkt, dass Jesus ganz anders redet als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und so sagt er auch von sich selber, mein Joch ist nicht schwer. Also sein Joch hob sich erkennbar von anderen Jochen ab. Sein Joch ist sanftmütig und seine Last ist leicht. Und seine erste Begründung dafür ist, dass er erstens sanftmütig ist. Jesus ist sanftmütig zu uns. Er möchte uns nicht quälen. Und da kann man auch ein Jesaja-Wort anführen in 42,3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, wenn wir frustriert sind, auch wenn wir vielleicht mal etwas nicht schaffen, er wird nicht uns mit dem dicken Daumen runterdrücken. Sein Markenzeichen ist eben nicht der Stiefel, der mit Wucht auf den Kopf irgendwie gepresst wird, nur weil wir versagt haben. Er ist kein Drill-Sergeant, der uns anschreit. Und er gibt auch nicht, der fällt oder der vielleicht an der Klippe steht, noch einen Schubs, damit er runterfällt. Nein, das will er nicht. Er bückt sich nach dem zertretenen Strohhalm, wie kein anderer Lehrer es auch war. Schüler sind für ihn einfach noch keine Könner. Wir sind noch nicht in diesem Menschsein drinnen, dass wir alles können, so wie es Gott eigentlich einmal vorhatte. Denn wir Schüler, da nehme ich uns alle mit hinein, dürfen Fehler machen. Denn wir gehen ja nicht einfach in die Schule, weil wir schon alles können, sondern erstmal um zu lernen. Und so dürfen wir uns bei ihm korrigieren lassen. Wir dürfen trainieren, bis es eines Tages besser wird. Denn unser Lehrer ist sanftmütig. Und es folgt eine zweite Begründung. Er ist nicht nur sanftmütig, er ist sogar demütig. Sanftmut ist die Haltung Jesu gegenüber uns Schülern. Und nun kommt auch eine demütige Haltung hinzu, die aber das Verhältnis zu Gott beschreibt. Es ist nämlich ein einzigartiges Verhältnis, was Jesus zu Gott hat. Eine großartige Verbindung, die wir Menschen eigentlich nicht von uns aus selber haben können. Und deswegen, weil er so eine enge Verbindung mit dem Vater hat und er uns in seinen Tod und seine Auferstehung mit in diese Verbindung hineinnimmt, haben wir auch diese enge Verbindung. Und damit bekommen wir auch wieder Erfrischung und Kraft. Durch Jesus sind wir mit Gott verbunden. Jesus ist also da und bietet uns ein umfangreiches Angebot an, so dass wir mit unserem Leben nicht unglücklich werden. Er will uns selig machen, indem er lehrt und uns mit Gott verbindet. Und du kannst dich entscheiden, ob du diese Einladung Jesu annimmst. Ob du eine Verbindung mit ihm eingehst und ob du an diesem tollen Buffet, was er angerichtet hat, dass du daran speist und dass du von ihm lernst, wie eigentlich ein Leben in Gottes Sicht gut aussieht. Also Jesus kommt auf dich zu und will dich erfrischen, erquicken. Lass das also zu und gib ihm dein Ja, weil er hat dir auch schon sein Ja gegeben und das Buffet eröffnet.